Ich habe nichts dazu.
So ganz einfache Fragen. Haben Sie den Lockdown empfohlen oder haben Sie keinen Lockdown empfohlen? Und dann schwurbelt er da 10 Minuten rum und man fragt, hat er jetzt ja oder nein gesagt? Man weiß es nicht. Also das ist der Profi schlechthin, Marketingabteilung für alle ein Vorbild, würde ich sagen.
Wir sind ja nicht nur sozusagen bewegliche, infizierbare Biomasse, sondern Mensch ist ja ein Stück mehr. Ne?
Also...
Ich begleitete die 7. Sitzung des Sächsischen Corona-Untersuchungsausschusses am 13.11.2025. Einvernommen wurde der Modellierer von Infektionskrankheiten Professor Dr. Dirk Brockmann, der als Vertreter der No-Covid-Strategie die Projektgruppe des RKI Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten bis 2023 leitete. Vorweg eine kurze Corona-historische Einordnung aus Sicht der Medien.
Herr Brockmann ist bei uns.
Da muss man jetzt mit dem Fachmann drüber reden, mit dem Modellierer, Professor Dirk Brockmann.
Brockmanns Einschätzungen sind eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen. Zugleich ist die Datenlage über die Corona-Pandemie nicht perfekt. Haben die Modelle dann überhaupt einen Wert, wenn man zum Beispiel die tatsächliche Zahl der Infizierten gar nicht kennt?
Ich werde auch immer gefragt, naja, die Zahlen, die in diese Modelle einfließen, man weiß ja gar nicht, was die Dunkelziffer ist und so weiter oder ob ordentlich getestet wird. Und das stimmt natürlich, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann kann man aus den Kurven, aus der Form der Kurven etwas lesen und dann ist es gar nicht so wichtig, ob das wirklich alle Infizierten sind oder eine repräsentative Stichprobe.
Wenn Leute negativ getestet sind, dann können sie sich auch viel freier bewegen. Das muss man halt systematisch ausrollen.
Aber Herr Professor Brockmann, das ist doch das, was die Bundesregierung eigentlich zumindest versucht, mit mehr Tests zu arbeiten, mehr zu impfen und trotzdem klappt das offenbar so nicht. Was ist dann die Strategie?
Naja, das muss man... Ja, also momentan sehe ich das noch nicht, dass systematisch in Schulen getestet wird. Das muss ja auch aufgebaut werden, so etwas.
Und jetzt kommt auch noch der Stopp der Impfung von AstraZeneca dazu. Ist dieser Stopp, so wie wir ihn jetzt gestern auch in Deutschland erlebt haben, sinnvoll?
Das ist schwer zu beurteilen. Es muss jetzt erstmal rausgefunden werden, ob da ein kausaler Zusammenhang besteht. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass man AstraZeneca hätte weiter verimpfen müssen.
Mhm, klare Aussage, Herr Professor Brockmann, zum Ende dieses Gesprächs.
Das BSW und die AfD nahmen sich seine Studie vor, an der er als Modellierer mitwirkte. Übersetzt ins Deutsche lautet der Titel der Studie: Deutschlands aktuelle Covid-19-Krise wird hauptsächlich von den Ungeimpften vorangetrieben.
Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften, und die ist massiv.
Das hier ist die aktuelle Karte der 7-Tages-Inzidenzen aus Deutschland.
Momentan beschäftigen wir uns in erster Linie damit, wie man verstehen kann, wie man die Impflücke schließen kann.
Ich bin dankbar, dass Bund und Länder gestern unseren Vorschlägen, auch meinen Vorschlägen, beim Testen und beim Impfen gefolgt sind.
Würden Sie jetzt aus heutiger Sicht rückblickend Ihre Studie revidieren, wonach die Covid-19-Krise vor allem auf Ungeimpfte zurückzuführen ist?
Nee, das ist ja eine Tatsache. Also da kann man nichts revidieren.
Seit März 2020 wertete der Physiker, Pandemiemodellierer und Experte für Mobilität am RKI aus, wie sich die Mobilität von Menschen anhand von Bewegungs- und Kontaktdaten während der Covid-19-Krise veränderte. Mithilfe der Daten, die mit dem spezifizierten PCR-Test von Professor Drosten zur Erkennung von SARS-CoV-2 gewonnen wurden, modellierte er die Ausbreitung der Krankheit und untersuchte die Infektionsdynamik, die Professor Drosten als Entwickler des PCR-Tests zur spezifischen Erkennung von SARS-CoV-2 mit Massentestungen eindämmen wollte. Auch er wurde an diesem Tag als Sachverständiger auf Wunsch des BSW einvernommen, während Professor Brockmann aller Voraussicht nach von den Regierungsparteien geladen wurde, nachdem das BSW als Oppositionspartei sich darüber beklagte, dass sie erst einen Tag vor der Einvernahme mit Informationsmaterial versorgt wurde, die Professor Brockmann jedoch rechtzeitig an den Ausschuss versendet hat.
Deutlich zu kritisieren ist auch der Umgang mit den Abgeordneten. Die Unterlagen zur heutigen Sachverständigenanhörung wurden erst am Vortag am späten Nachmittag zugestellt. Eine seriöse Vorbereitung auf komplexe fachliche Inhalte ist unter solchen Bedingungen nicht möglich. Für die BSW-Abgeordneten ist klar, eine vollumfängliche Befragung konnte unter diesen Umständen nicht stattfinden.
Da Professor Brockmann und Professor Drosten hier gemeinsam angehört wurden, lohnt sich ein Blick zurück in ein Interview aus dem Jahr 2020, bei dem beide schon vorausschauend ein gemeinsames Projekt skizzierten, das sich jetzt, noch vor Beendigung der Corona-Aufarbeitung, realisiert.
Man kann praktisch ausrechnen, dass es zeitlich nicht reicht, wenn man das durch einfache Fallverfolgung macht. Und deswegen ist mein laienhaftes Verständnis davon, dass so eine Mobilfunk-App einfach her muss und möglichst viele Leute überzeugt werden sollten, da mitzumachen.
Das heißt, wir sprechen jetzt auch von einem ganz anderen Bereich, als der bisher über Bewegungsdaten erfasst wurde, nämlich zum Beispiel Bluetooth-Daten zwischen zwei Geräten, weil wir dann auch den Nahbereich erfassen können. Also Herr Brockmann, Sie haben ja bisher nicht sehen können, ob ich jetzt ganz dicht mit jemandem in einem halben Meter Abstand spazieren gehe oder ob ich 3 Meter entfernt stehen bleibe und mich mit jemandem unterhalte, wenn ich draußen unterwegs bin. Das heißt, da kann die App wesentlichen Zeitgewinn bringen.
Also so eine App, die erfassen kann oder messen kann, wenn sich zwei Menschen nahe kommen und damit sozusagen eine potenzielle Übertragung stattfindet, ist natürlich eine extrem hohe Auflösung und würde mit Sicherheit dabei helfen, solche Kontaktsequenzen zu rekonstruieren.
Herr Drosten, Sie hatten eben angespielt auf diese Studie, die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, wonach 46% jetzt hochgerechnet der Übertragungen stattfinden, bevor man bereits Symptome spürt. Und genau das, man muss sich dann vorstellen, ich war mit Patient X auf engstem Raum, das können die Smartphones in Bluetooth-Reichweite aufzeichnen, erst als infiziert gemeldet. Und dann könnte die App mir sagen, so bleib du jetzt auch mal zu Hause für die nächsten 2 Wochen, damit ich nicht noch mehr Menschen, als ich vielleicht sowieso schon in diesem kleinen Zeitfenster unwissend angesteckt haben könnte, anstecke. Das wäre die unmittelbarste Form einer solchen App, die interveniert, richtig?
Ja, genau. Also es ist eigentlich so eine App in ihrer Funktionalität in diesem Artikel schon beschrieben. Und was eben dort zunächst mal angedacht ist, ist, dass die App im Prinzip einen Diagnostikvorgang auslöst. Also wenn ich in so eine App eingebe, ich habe Symptome, dann sagt mir die App, bitte zum Labor gehen, die Anmeldedaten sind schon hinterlegt und bitte dort einen Abstrich machen und dann das Ergebnis hier eingeben. Wäre dann also auch wieder freiwillig, so ein Ergebnis dann einzugeben und dann würde die App sagen, aha, der Test ist positiv, jetzt wird zurückverfolgt, mit welchen Personen, also mit welchen anderen Mobiltelefonen jetzt so ein Kontakt in der Nähe bestand, auch für eine bestimmte Zeit, für die Mindestzeit, die notwendig ist, zum Beispiel eine Viertelstunde und dann werden diejenigen auch gewarnt und aufgefordert, wenn sie Symptome kriegen, das gleich einzugeben und dann auch gleich wieder zu einem Test zu gehen.
Ist diese hypothetische App, die aus der Oxford-Studie wir eben besprochen haben, tatsächlich demnächst denkbar in Deutschland?
Und das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nur, dass viele Wissenschaftler da mit Hochdruck an einer technischen Umsetzung arbeiten. Und das hatte ich ja schon angedeutet. Die höchsten Hürden sind dann ganz klar Datenschutz und Datentransparenz. Also das muss halt technisch so umgesetzt werden, dass es komplett pseudonymisiert ist. Das heißt also, dass zum Beispiel Handys, die andere Handys sehen, nicht wissen, wer das ist. Das ist nicht so ganz einfach. Und es ist auch eine Technologie, wo ja dann auch die Nutzer informiert werden durch das System. Mhm. Und das muss dann nochmal höhere Datenschutzhürden überwinden. Aber wie gesagt, es arbeiten viele Wissenschaftler daran, sowas umzusetzen. Deshalb ist sozusagen dieses generelle Prinzip der Datenspende, also dass Menschen, Bürger und Wissenschaftler oder die Institutionen zusammenarbeiten in einem Gemeinschaftsprojekt, das muss in den Vordergrund treten. Mhm. Wenn das geht, dann funktioniert das auch. Dann ist das eben nicht Überwachung, sondern das ist ein partizipatorisches Experiment, in dem alle mitmachen.
Beide verfolgen das Ziel, nahezu in Echtzeit Infektionsherde zu ermitteln. Mit dieser Vision könnte, sofern alle mitmachen oder aber am Ende keiner gefragt wird, anhand der Kombination aus Bewegungsdaten und PCR-Testdaten ermittelt werden, welche Menschen sich in den letzten Tagen getroffen haben oder welche Orte sie besucht haben und mit welchen Methoden sich die Dunkelziffer ausleuchten ließe. Und auch symptomlos Erkrankte schnell detektiert werden können. Natürlich nur, um Pandemien rechtzeitig zu verhindern. Dieser kleine Exkurs vor der eigentlichen Dokumentation des Untersuchungsausschusses war wichtig, da 5 Jahre später nach diesem vorausschauenden Interview im NDR beide Fachexperten an einem und demselben Tag vor dem Corona-Untersuchungsausschuss geladen wurden und sich paar Tage später zeigt, dass das damals gemeinsam anvisierte Frühwarnsystem jetzt die erforderliche Finanzierung bekommt. Am 28.11.2025, also vor paar Tagen, berichtete nämlich die TU Dresden an der Professor Dr. Brockmann-Lehrt, dass der Bund mit 1,8 Millionen dieses Spitzenprojekt im Bereich der Pandemieprognostik unterstützen wird, das Professor Dr. Brockmann koordiniert und bei dem Professor Dr. Drosten im Team ist. Und jetzt beginnt die eigentliche Dokumentation des Sitzungstags.
Haben Sie eine konkrete Erwartungshaltung?
Ja, ich war ja schon ein paar Mal hier und habe mir da ein bisschen was angeguckt und habe mal geschaut oder wollte mal wissen, was so die Medien schreiben oder nicht schreiben, was da so nebenbei alles passiert. Ja, spannend.
Erwartungston, weswegen sind Sie hier?
Naja, für mich stellt sich eher die Frage, warum man theoretische Physiker und Virologen immer noch einlädt. Ich meine, das ist ein Teil des Problems gewesen, aber nicht der Kern. Wir sind ja nicht nur sozusagen bewegliche, infizierbare Biomasse, sondern Mensch ist ja ein Stück mehr. Ne? Und der Fokus ist halt immer noch wie vor 5 Jahren auf diesen Aspekt.
Ich will das einfach nur erleben und sehen, weil ich finde, weil das vielleicht historische Momente sind und dann will ich dabei gewesen sein. Aber ich erwarte da jetzt keine besonders neuen Informationen. Ja.
Guten Morgen, Professor Dr. Brockmann. Sie sind heute als Sachverständige vorgeladen. Was Konkretes werden Sie heute der Öffentlichkeit vor Augen führen?
Naja, ich gehe erstmal als Sachverständiger in diesen Ausschuss, um halt sozusagen mit der Expertise, die ich habe, da weiterzuhelfen. Generell ist Aufarbeitung immer gut, wenn man das richtig macht. Ich sehe das ganz nüchtern. Meine Erwartung ist relativ neutral, weil ich diese Art von Arbeit zwar schon in der Vergangenheit gemacht habe, aber dann auch nicht so in dieser Form. Also ich gehe da relativ ohne Erwartung, sowohl positive als auch negative Erwartungen rein. Ich will da einfach sozusagen meinen Sachverstand abliefern, sodass ich da mithelfen kann.
Wie wichtig ist Ihnen auch die Aufarbeitung der durch die Maßnahmen geschädigten Menschen, die sich jetzt auch nicht impfen lassen haben, weil, beziehungsweise halten Sie auch noch an der Covid-No-Covid-Strategie fest?
Absolut, ja. Ich meine, das hat sich ja im Nachhinein gezeigt, dass das sozusagen der richtige Weg war. Jetzt wissen wir sehr viel mehr. Es gibt sehr viel mehr Studien, die zeigen, wie wichtig das war, schnell und systematisch zu reagieren. Jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir sehr viel mehr darüber. Wir wissen auch viele andere Dinge, die wir so nicht erwartet haben. Also es ist wichtig, das so holistisch sozusagen alles zusammenzusehen und nichts wegzulassen.
Berücksichtigen Ihre computergestützten Modelle auch Kollateralschäden und die Risikofaktoren, ja, dass wie Postwag tatsächlich auch und Impfschäden, ist das auch mit Teil Ihrer Kalkulation?
Also in der gesamten Modellierungs-Community wird sowas gemacht, natürlich. Und je mehr Zahlen man hat, desto besser kann man das im Nachhinein verstehen und dann auch für das nächste Mal gewappnet sein. Das ist völlig klar. Aber Wissenschaft ist ja auch immer sozusagen ein Prozess des Unwissens. Das heißt, man weiß immer mehr und muss das auch modifizieren. Aber sozusagen was Maßnahmen angeht, da wurden jetzt so viele Studien gemacht, auch weltweit, die relativ klar zeigen, wie man das beim nächsten Mal machen muss.
Welche Daten waren dabei Ihre Grundlage für Sie?
Naja, das ist ganz verschieden, weil man muss jetzt sozusagen nicht nur so das sehen, was wir gemacht haben, sondern was die ganze Community gemacht hat. Weltweit, da haben wir in Deutschland ein bisschen Aufholbedarf, was Expertise angeht. Aber gerade so Daten aus dem digitalen Bereich spielen eine immer größere Rolle. Wir wissen immer noch sehr wenig über Kontaktnetzwerke, die muss man verstehen. Das weiß man jetzt, dass man da sozusagen mit neuen Technologien sehr viel mehr erfahren kann. Letztendlich geht es sozusagen darum, auch zu verstehen, wie Menschen auf eine Pandemie reagieren, in ihrem Verhalten, mit ihren Ängsten, wie das Verhalten ändert und so weiter. Das ist außerordentlich kompliziert und man kann da noch sehr, sehr viel nach vorne entwickeln.
Sie sind ja auch Experte für kritische Netzwerke und menschliche Mobilität. Ich frage Sie da jetzt epidemiologischen Modellierer, gibt es diesen Ausdruck, müsste man die Verkehrsordnung da eigentlich nicht verbieten, angesichts der potenziellen Gefahren, die da für den Menschen lauern auch? Weil wenn man jetzt die No-Covid-Strategie fährt, da müsste man ja das quasi systemübergreifend machen, oder nicht? Weil es schlummern ja in mehreren Bereichen Gefahren.
Ja, das ist richtig. Und man muss halt immer sehen, welche Risiken bedeuten was. Ne? Also irgendwann hat man mal Ampeln erfunden, weil man gemerkt hat, wenn alle sozusagen mit hoher Geschwindigkeit gleichzeitig auf eine Kreuzung fahren, führt das zu Todesfällen. Es gibt andere Studien, die zeigen, dass beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung gut ist. Ne? Aber das muss die Gesellschaft sich halt selbst fragen, welche Risiken möchten sie? Wissenschaft klärt auf über Risiken. Und politische Entscheidungen sind dann was ganz anderes. Ne? Sozusagen wir haben die Aufgabe, alle zu informieren und zwar möglichst klar, wie die Sachlage ist. Und dann kann jede Person entscheiden, was möchte ich? Möchte ich lieber ein hohes Risiko oder ein geringes Risiko? Bei No-Covid ging es nur darum zu sagen, wenn man das macht, passiert Folgendes. Und wenn man das nicht macht, passiert was anderes. Darum geht's. Und das können wir als Wissenschaftler leisten. Wie man mit der Information dann umgeht, ja, das ist eine gesellschaftliche und eine politische Entscheidung. Beispielsweise ne, Tabakkonsum. Ne? Hat man vor 100 Jahren, haben Ärzte das empfohlen zu rauchen, weil man dachte, das wäre gesund. Hat man gelernt, ist nicht so. Und man macht riesige Schäden, auch gesellschaftliche. Und dann hat dann die Gesellschaft sich irgendwann entschieden, ja, ist nicht so gut. Ne? Das heißt, wir machen alles dafür, dass Leute keinen Tabak konsumieren. Kann man natürlich noch, wenn man will. Aber sozusagen gesellschaftlich ist der Konsens, beispielsweise im Restaurant, das nicht mehr machen zu dürfen, weil andere Leute gefährdet wären. Es geht halt immer darum, auch zu sehen, was macht das eigene Verhalten für andere Menschen. Ne? Das ist sozusagen, was im Kern da drin ist. Aber wir als Wissenschaftler sind erstmal nur dazu da, klare Bilder der Realität zu zeichnen und versuchen, Politiker davon abzuhalten, verzerrte Realitäten zu verkaufen.
Aber ist es dann ein Bild der klaren Realität, wenn Sie von erstmal fiktiven Daten ausgehen und das hochrechnen, bevor die Pandemie ins Laufen kommt?
Nee, das ist nicht fiktiv. Ne? Das ist ja gerade, dann ist ja sozusagen jede Wettervorhersage fiktiv. Ne? Dann ist es auch fiktiv, wenn ich einen Ball fallen lasse, dass er runterfällt. Das kann ich auch vorhersagen. Das können auch Sie machen. Ne? Wenn ich irgendwas fallen lasse, fällt es runter. Warum? Weil da eine Gesetzmäßigkeit dahinter ist. Das ist sozusagen nicht Rocket Science, wie man so schön sagt. Und prognostische Arbeiten sind immer mit einem Fehler behaftet, aber den kann man auch quantifizieren. Das heißt, man kann sagen, da und da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Reise hingehen, auch was das Wetter angeht. Beim Wetter kann ich jetzt nicht vorhersagen, was nächstes Jahr am Donnerstag, dem 13. März für Wetter ist, weil das nicht funktioniert. Ne? Diese Prognosen funktionieren nicht, Punkt. Und so ist das auch bei epidemiologischen Modellierungen oft, weil sie berücksichtigen müssen, wie man im Verhalten reagiert und so weiter. Das heißt, Langzeitprognosen sind eigentlich nur sehr schwer möglich, wenn nicht unmöglich. Aber man kann kurzzeitige Prognosen machen. Das heißt, wie man so ein Phänomen versteht, das kann auf verschiedenen Ebenen passieren.
Würden Sie jetzt aus heutiger Sicht rückblickend Ihre Studie revidieren, wonach die Covid-19-Krise vor allem auf Ungeimpfte zurückzuführen ist?
Nee, das ist ja eine Tatsache. Also da kann man nichts revidieren. Das heißt, das sind Studien. Es gibt Studien, die stellen sich später als unvollständig oder falsch raus. Das ist bei dieser Studie nicht so. Und ich halte es für besser, dem Stier an die Hörner zu fassen und zu sagen, so ist die Realität, lass uns mal damit umgehen, als wenn man dann irgendwie später sagt, wir verzerren das so ein bisschen, das stimmt eigentlich nicht so wirklich, das ist nicht wissenschaftlich. Ne? Das ist einfach eine Tatsache. Auch wenn sie schmerzhaft ist, ist es eine Tatsache. Und übrigens nicht nur kommt es aus dieser Studie raus, die wir damals gemacht haben, sondern aus vielen anderen Studien, die das international belegen. Und das ist besser, einfach der Realität sozusagen ins Auge zu gucken, als davor wegzulaufen.
Jetzt habe ich gestern den Corona-Untersuchungsausschuss in Thüringen begleitet. Professor Dr. Wieler, der ehemalige RKI-Chef, hatte bestätigt, dass das RKI nie davon ausgegangen ist, dass es eine Pandemie der Ungeimpften ist. Jetzt hat die Bundesregierung aber auch auf ihre Studie Bezug nehmen als Grundlage für die Impfpflicht. Inwieweit? Ja, ich meine.
Also der Satz, die Pandemie der Ungeimpften, ist ja falsch, weil das würde ja implizieren, dass nur Ungeimpfte übertragen. Das ist aber falsch. Und das ist auch Teil der Studie. Da wird dann gesagt, so und so viel Prozent der Übertragung finden zwischen, oder an so und so viel Prozent der Übertragung haben Ungeimpfte teil. Entweder als Menschen, die angesteckt werden, oder als Menschen, die anstecken. Das sind aber nicht 100%, das ist aber ein substanzieller Teil. Und das ist der Inhalt der Studie. Man muss sie sich halt auch echt mal angucken. Und die ist nicht so schwer zu verstehen. Und dann ist, das ist wieder eine Karikatur, ne? Zu sagen, die Pandemie der Ungeimpften, das stimmt nicht. Das habe ich auch nie gesagt. Aber man kann halt quantifizieren, wie stark Ungeimpfte an der Pandemiedynamik teilhatten. Und das ist irgendeine Zahl. Die ist auch mit einem Fehler behaftet. Aber auch den kann man quantifizieren. Und das ist die Realität. Aber genauso falsch wäre es zu sagen, die Pandemie der Geimpften oder der 50% der Ungeimpften oder so. All das ist verkehrt.
Ja. Aber Ihr Titel beschränkt sich ja auf Ungeimpfte und nicht auf Geimpfte.
Nee, der Titel der wissenschaftlichen Arbeit beschränkt sich nicht darauf, sondern es geht in der Arbeit klar darum, wie viele Transmissionen schätzungsweise, das sind ja Schätzungen, die auf Zahlen basieren, die man hat, an wie viel Transmissionen Ungeimpfte teilhaben. Und da kommt etwas raus. Und dieses Ergebnis kann einem gefallen oder es kann einem nicht gefallen, aber das ist nun mal die Realität und dann ist es besser, damit umzugehen.
Jetzt sind Sie eher soziologisch unterwegs, so wie ich das verstehe, dass Sie eher das als gesellschaftliches Phänomen betrachten oder berücksichtigen Sie auch tatsächlich medizinische Fakten? Sind Sie auch von einer Impfeffektivität und Wirksamkeit von 90-95% ausgegangen, als Sie diese Studie modelliert haben?
Bei der Studie gehen ganz viele Faktoren ein. Und auch alle Faktoren sind mit Fehler behaftet, so dass im Ergebnis auch Fehler entstehen mit einer bestimmten Größe. Und das muss man in jeder Studie auch quantifizieren. Das sind Annahmen, die da reingehen, also wie zum Beispiel Kontakte sich verteilen zwischen Menschen. Und in einer seriösen Studie macht man viele Annahmen und guckt, wie stabil ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Ne? Und das ist da alles gemacht. Also da sind sozusagen Kontaktverhalten, also soziologische Faktoren drin, medizinische, impfstoffspezifische, das ist da alles mit drin.
Zählt das Immunsystem aus Ihrer Sicht noch?
Bitte?
Welchen Stellenwert hat das Immunsystem aus Ihrer Sicht?
Na, da fragen Sie die falsche Person, weil ich kein Mediziner bin und tatsächlich sozusagen mein Wissen über wie das Immunsystem relativ beschränkt ist. Also für mich, und das ist dafür die Modellierung auch nicht so wichtig, wie jetzt die Funktionsweise des Immunsystems ist, sondern wir müssen halt sozusagen, wir reden dann mit den Immunologen und sagen, ja, wie ist denn jetzt der Immunstatus zum Beispiel von der Population und so weiter. Das geht damit rein, aber da fragen Sie den Falschen.
Okay, vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Sie sind aufgrund eines Beweisbeschlusses geladen worden, den wir Ihnen zusammen mit dem Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses übersandt haben, sodass Sie über den Gegenstand der Untersuchung informiert sind. Ich bitte Sie, uns zu Beginn kurz im Zusammenhang dazu zu berichten. Danach wird dann der Untersuchungsausschuss Fragen an Sie richten. Und damit haben Sie jetzt das Wort, Herr Professor Bock.
Super, vielen Dank. Ich bin seit 2023 hier in Dresden, Direktor am Zentrum Synergious Systems und in der Biologie-Professor für die Biologie komplexer Systeme. Vorher war ich 10 Jahre in Berlin, Professor für epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten an der Humboldt-Universität und gleichzeitig Leiter einer Projektgruppe am Robert-Koch-Institut mit dem gleichen Thema. Kurz zu den Inhalten, womit wir uns beschäftigen. Wir machen sehr viel interdisziplinäre Arbeit, gerade nur im digitalen Bereich. Ein Fokus, der auch viel relevant ist, ist halt die Computersimulierung von Infektionskrankheiten im weitesten Sinne. Pandemiemodellierung haben wir seit gut etwas über ca. 20 Jahren. Mache ich das vor den USA und dann in Berlin. Insbesondere besonderer Fokus ist wissenschaftlich auf den Zusammenhang zwischen Mobilität, also menschlicher Mobilität und Pandemiedynamik, also welche Zusammenhänge existieren da, und der Entwicklung neuer digitaler Technologien zur Messung von Pandemiedynamik und der damit verbundenen Verhaltensweise, wie zum Beispiel Modellierung oder der Erfassung von Kontaktnetzwerken. Ein Element, darauf werden wir sicherlich zurückkommen, wenn Fragen dazu sind. Ein wichtiges Element während der gesamten Pandemie und zwischen Anfang April 2020 und halt bis Ende 2022 war der COVID-Mobilitätsmonitor, das ist ein Projekt, das wir entwickelt hatten, an der Humboldt-Uni und am RKI. Das ist sozusagen die tagesaktuelle Mobilität in Deutschland, aggregiert auf Landkreisebene. Und mit einer hohen zeitlichen Auflösung, wo man dann erfassen kann, wie ändert sich die Mobilität, zum Beispiel während der Lockdowns, aber auch ohne Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Phasen der Pandemie. Das zweite wichtige Tool, das wir entwickelt haben, ist der sogenannte Kontaktindex oder Kontaktmonitor. Den haben wir erst deutlich später entwickelt. Der kam erst Ende 2021 so zum Einsatz, weil wir dann erst die ganzen Daten hatten. Das sind Kontaktvariationen. Das Variation bedeutet, wie stark die Kontakte einer Person oder der Population schwanken. Also mal hat man viele Kontakte, mal wenige Kontakte, sowas in der Richtung. Und da kommt es eigentlich nur darauf an, dass sozusagen ab dem Sommer 2021 sich das wieder relativ stark normalisiert hat. Das heißt, die Menschen sind zum Beispiel am Wochenende wieder rausgegangen zu Konzerten und so weiter. Und das, also die Kontaktstruktur wurde normaler und gleichzeitig hat natürlich der Impfstatus der Leute zugenommen. Sozusagen die Balance zwischen, ist es halt, ist man geimpft, ist man wieder neu normal verhalten. Das hat man da gesehen und das war's schon. Das ist sozusagen der Hintergrund, damit Sie wissen, wie wir da agiert haben. Und damit bin ich fertig.
Die Damen und Herren von Presse, Rundfunk und Fernsehen bitte ich jetzt, alle Aufnahmearbeiten einzustellen.
Herr Winter, Sie hatten sich ausführlichst mit der Studie von Dr. Brockmann befasst, die sich mit den Transmissionsereignissen beschäftigt, die auf Ungeimpfte zurückgeführt wurden. Was sind das so Ihre Kritikpunkte an dieser Studie?
Ja, also diese Studie kommt ja in diesen zeitlichen Bereich, wo der politische Druck auf Ungeimpfte erhöht wurde. Und es ist ganz konkret, dass dort nicht beachtet wird, dass auch, also es werden speziell die betrachtet, die symptomatisch quasi das übertragen und nicht der breite Bereich von denen, die symptomlos quasi das Virus weitergeben, ohne es zu wissen, wo auch dann die Ungeimpften dabei sind. Dann wird in den Darstellungen, die es dann zum Beispiel in diesen in diesem deutschen Bulletin vom RKI gibt, wird jetzt das verschärft, dass quasi die wenn also jetzt quasi Geimpfte Ungeimpfte anstecken, wird so dargestellt, als wäre das auch die Schuld der Ungeimpften, dass die angesteckt werden, obwohl das gar nicht der Fall ist, dann ist diese Infektions-, also die Wirksamkeit der Impfung wird also ganz grob geschätzt, ohne größere Datengrundlage. Und andere Sachen sind ja zur Sprache gekommen während der Befragung, dass gesagt wird, wie ist das Testverhalten eingeflossen. Diese ganzen Sachen, wenn jetzt die Ungeimpften mussten sich ja deutlich mehr testen als die Geimpften. Und das ist im Prinzip überhaupt nicht berücksichtigt worden, soweit wie das jetzt erkennbar ist aus dieser Studie.
Sie fragten Dr. Brockmann auch, inwieweit er diese Studie heute noch aufrechterhalten würde oder ob es notwendig sei, das zu re-evaluieren hinsichtlich neuer Ergebnisse, weil es ja doch eine auf Annahmen basierte Studie war. Wie war die Reaktion?
Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Er hat jetzt da relativ abwiegelnd reagiert und gemeint, dass das noch in anderen Studien bestätigt würde, was mir jetzt so deutlich nicht bewusst ist, was man noch bewerten müsste. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja durchaus auch Ansätze gab, wo er eine Brücke geschlagen hat, gesagt hat hier, es gab keine Pandemie der Ungeimpften. Das, was eigentlich diesen Aussagen aus dieser Studie ja quasi widerspricht, weil dort ist das ja, wird das ja wie hinterlegt. Das hat mich überrascht.
Wir müssen das beenden.
Aufgrund der Unterbrechung konnte ich keine weiteren Fraktionen befragen. Daher blende ich nachträglich das Statement vom BSW ein.
Professor Brockmann bestätigte, dass viele Modellierungen auf Annahmen beruhten, während entscheidende Daten fehlten oder nur eingeschränkt verfügbar waren. Krankenhausdaten wurden erst spät einbezogen, Datendefizite waren erheblich. Damit steht fest, zahlreiche Grundrechtseingriffe erfolgten ohne robuste Evidenz.
Im Übrigen möchte das BSW Professor Brockmann ein weiteres Mal einvernehmen. Was war Ihr Eindruck von der Einvernahme des Modellierers?
Professor Brockmann hat heute gesprochen zur Modellierung. Der hat sich die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftigt. Und ich habe jetzt dazu gelernt, Modellierung bringt gar nichts. Also ich kann jetzt Weihnachten modellieren, wie viele Geschenke, welches Wetter kann ich tun. Aber es bringt für die Realität gar nichts. Und er hat auch erklärt, dass er die Realitäten gar nicht eingearbeitet hat. Also nicht die Altersstruktur, nicht die Infektionsanfälligkeit, also vulnerable Gruppen. Das war gar nicht Thema seiner Sache. Er hat einfach nur irgendwelche Zahlen zusammengemischt. Es war auch nicht zielorientiert. Es ging eigentlich darum, eine Effizienz der Maßnahmen rauszukriegen, aber völlig unabhängig davon, was es für Maßnahmen sind. Also es ist wirklich, es ist ein großer Spaß, aber wir haben drunter gelitten.
Wie fanden Sie die Einvernahme von Dr. Brockmann?
Na, ich hatte mit ihm schon ein, zwei Interviews online gesehen. Er ist ja ein eher ruhiger, sachlicher Typ. Mich hat erstaunt, dass er sich zu auch medizinischen Themen hat hinreißen lassen, sage ich mal, die er wahrscheinlich selber ja gar nicht untersucht hat. Er ist ja der Experte für Bewegungsmuster bei Menschen sozusagen, was ja berechtigt ist als Fragestellung bei der ganzen Corona-Thematik. Aber er hat sich ja auch dediziert zu Maskenproblematiken geäußert und zum Impfen. Und da als Außenstehender muss man ja sagen, gibt es ja nun sich gegenüberstehende Studienlagen sozusagen. Gerade weil, wenn ich an die Ines Kapstein denke, die das ja lebenlang untersucht hat, in Krankenhaushygiene, die hat ja dort nun ein ganz anderes Bild gezeichnet. Und man steht nun da und kann eigentlich also die Sache nie wirklich beurteilen. Er steht ja nun hier und sagt, ja, Sachlage ist eindeutig, Masken helfen. Ne, es gibt Studien, die zeigen was anderes, auch wenn man an die Cochrane-Studie denkt. Das hat mich erstaunt, sozusagen, dass er sich sozusagen über sein eigentliches engeres Themengebiet hinausgewagt hat. Ob die Politiker jetzt viel damit anfangen können, ist die große Frage.
Also das, was ich heute gehört habe, hat mich echt entsetzt. Also wie man da Modelle rechnet und präsentiert, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also wenn man kann alles modellieren, man kann den ganzen Tag modellieren und das ist auch ein wichtiges Werkzeug, was viele benutzen, da ist viel Mathematik und Statistik dabei. Aber man kann natürlich alles, wie man es gerade braucht, hermodellieren. Und wenn man das dann nachher, das haben einige Abgeordnete schon gemacht, ein bisschen nachfragt, welche Annahmen haben sie dann da getroffen, wie haben sie mit Inzidenzen gerechnet und so. Und wenn das dann da schon für jeden Zuschauer, selbst meine Frau hat schon gesagt, das ist doch lächerlich und offensichtlich, dass das schräge Annahmen sind, die da getroffen wurden, dann zerfällt das eigentlich alles zu nichts. Und wenn das die die Form der Aufarbeitung ist, dann bin ich eigentlich entsetzt. Also ich bin eigentlich entsetzt, dass es solche Leute gibt, die solche Modellierungen machen und damit dann die Pandemie vorantreiben und da Argumente liefern für die Politik, auf die dann gehört wird. Und aber wenn das dann nachher nicht wirklich im Detail angeguckt wird und gesagt, ist das überhaupt solide, was da gemacht wird, dann verpufft die ganze Aufarbeitung. Also das kann man eigentlich Abgeordneten auch nicht zumuten, dass sie das im Detail verstehen. Vor allen Dingen, ich glaube, die wurden erst vor einem Tag oder vor zwei Tagen informiert, was also das Statement von Herrn Brockmann ist. Das müssen eigentlich Sachverständige machen. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass da Fachkollegen sitzen und dann kann die Diskussion stattfinden und dann kann man auch sehen, was ist solide und was ist irgendwie herbeigeschwurbelt.
Ja. Könnten Sie jetzt als Experte, sage ich mal, für Daten in Erfahrung bringen jetzt im Laufe der Einvernahme, auf welche Datengrundlage Herr Brockmann sich bezieht für seine Modellierung?
Also er hat ja viel mit Inzidenzen gerechnet. Ne? Das war für ihn eine ganz wichtige Zahl und damit kann man natürlich alles rechnen. Und wenn man da nicht unterscheidet und genau anguckt, wie diese Inzidenzen zustande kommen. Also ich sage immer, Inzidenzen sind Gummizahlen. Die kann ich in jede Richtung drehen und da kann ich beliebig argumentieren. Aber das ist nichts Brauchbares. Wenn ich nur Modelle habe, dann kann man diese Modelle nutzen. Die sind ja auch wertvoll. Aber ich habe ja in der Pandemiezeit wirkliche, reale, ich sage mal Betonzahlen gehabt. Wir hatten die klinischen Daten und die haben alle ein eindeutiges Bild gezeigt. Ne? Und das wird ja auch immer wieder betont in Ausschüssen und so. Das heißt, wenn die Modelle in die eine Richtung zeigen und die realen klinischen Daten in die andere Richtung zeigen, dann ist doch ganz klar, wo ich hier die Gewichtung hin verlege, nämlich die realen Zahlen, die Betonzahlen, das, was wir tatsächlich in den Kliniken und auf den Friedhöfen sozusagen gesehen und gemessen haben. Deshalb verstehe ich gar nicht, dass wir da noch so über solche Modellierungen nachdenken müssen und dass man, wenn man ihnen nachträglich zeigt, hey, du bist meilenweit von der Wirklichkeit entfernt gewesen, dass er sich dann auch noch so elegant da rausschwurbeln kann und mit seiner tiefen Stimme und diese bedachten Reden da die Abgeordneten da um die Hand wickelt, im Finger wickelt. Das ist also schwer zu ertragen, wenn man da auf der Besuchertribüne sitzt und sich dieses Schauspiel anschaut. Also man wünscht sich mal auf den Tisch zu hauen und sagen, hallo, das geht einfach nicht. Du hast so eine Schlechtleistung hier abgeliefert und tust heute noch so, als wäre das alles genau richtig und machst genauso weiter. Also das ist nicht die Art der Aufarbeitung und das ist ein Hohn für den Bürger, der sich das anschauen muss.
Anschließend wurde Professor Dr. Drosten das dritte Mal in Folge auf Wunsch des BSW einvernommen, da noch offene Fragen bestanden. So Herr Henschel-Töricht in der vorletzten Einvernahme von Herrn Drosten am 21.08.25.
Also Herr Professor Drosten bleibt, wie zu erwarten war, bei seinen Stellungnahmen, bei seiner Einsicht, oder er hat keine Einsicht, dass möglicherweise manchmal falsch lag mit seinen Einschätzungen, er hält an seinen Ausführungen fest. Und was uns heute besonders aufgefallen ist, dass er die Meinung der anderen Wissenschaftler absolut negiert.
Ob sich die vielen Widersprüche aus Sicht des BSW gelöst haben, konnte ich leider nur aus einem Pressestatement erfahren und nicht aus erster Hand, da Interviews mit den Fraktionen leider nicht möglich waren.
Die Befragung machte erneut sichtbar, dass die Datenlage in zentralen Punkten unscharf war, politisch relevante Annahmen aber dennoch mit großer Sicherheit kommuniziert wurden. Aus Sicht des BSW ist genau das eines der Kernprobleme der Pandemiepolitik. Wissenschaftliche Unsicherheit wurde in politische Gewissheit umgewandelt und führte damit zu unverhältnismäßigen Maßnahmen. Jens Henschel-Töricht stellt abschließend klar, wir fordern daher weiterhin eine lückenlose Aufarbeitung der Entscheidungswege, eine klare Trennung zwischen wissenschaftlicher Beratung und politischer Verantwortung sowie transparente Dokumentationen aller Einflussfaktoren. Nur so kann Vertrauen wiederhergestellt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden.
Wie gesagt, er ist Professor und er hat hier keine gleichrangige Person, also sprich medizinisch. Und da kann er uns ja das X fürs U machen. Also er kann uns ja hier irgendwas erzählen, was er annimmt, dass wir das glauben. Ich meine, ich war selbst in der Pflege, also ein bisschen medizinisch verstehe ich hier auch. Also ganz und gar für dumm kann er uns nicht verkaufen.
Also sagen, Sie waren selber in der Pflege, war dieses systematische Testen der Vergangenheit auch mal, oder kennen Sie das aus der Vergangenheit?
Ja, auf jeden Fall. Wir mussten uns früh immer testen. Ich war im ambulanten Pflegedienst. Wir mussten uns immer testen.
Also auch vor Corona schon?
Nee, ja, kurz zuvor und dann halt immer.
Die ganze seit Corona, genau. Kennen Sie das Phänomen, aber vorher nicht?
Nee, Dann, wo Corona anfing, dann mussten wir uns halt immer früh testen oder eben dann zum Spätdienst, immer vom Dienst halt.
Wenn die nächste Gesundheitskrise kommt, sage ich mal, würden Sie sich wieder mit dem Real-PCR-Test testen lassen?
Nein, ich bin Rentner. Okay. Ich bin aus der Nummer, bin ich raus.
Ist das so, dass man als Rentner sich nicht mehr testen muss? Das
wusste ich nicht. Denke ich nicht, nee. Also ich würde es auch nicht wieder machen. Was da für Schindluder getrieben wurde, nee. Ich kenne selber, meine Mutter war auch im betreuten Wohnen. Die hatte angeblich Corona. Also wir durften nicht mehr dort rein. Dann habe ich gesagt, so nie. Ich sage, das ist ein betreutes Wohnen, es ist ihre eigene Wohnung. Ich bin die Angehörige und ich habe hier Zutritt zu meiner Mutter. Egal, was hier passiert. So.
Glauben Sie an die Aufarbeitung hier in diesem Rahmen?
Es wird lange dauern, es ist ein langwieriger Prozess, aber ich hoffe, die kommen zu einem Ergebnis.
Und wir haben es ja jetzt wieder gehört bei Professor Drosten, die Schulschließung, der sagt, glaube ich, da andere Länder haben es auch so gemacht. Aber was das mit den Kindern gemacht hat, das akzeptiert er nicht. Also ich denke mal, man merkt schon, dass man eigentlich eine richtige Aufarbeitung gar nicht so richtig möchte, sagen wir es mal so. Weil dann die Gefahr besteht, dass, sage ich jetzt mal, der Ruf ruiniert wird. Und dann müsste man ja das oder jenes zugeben. Also es ist schon ein bisschen sehr fraglich, auch die Geschichte mit AKI, das ist keine Fachleute, das, was man da geschwärzt hat. Ja, Entschuldigung, hat es jetzt der Hausmeister und der Putzfrau, haben die da das gesagt und danach gehandelt? Also,
Sie sind ja Besucherin hier, oder? Welchen Eindruck haben Sie von der Einvernahme von Drosten?
Och. Ja, was soll man sagen? Es ist schwierig. Man hätte selber viele Fragen, die man hier natürlich nicht stellen kann. Ich war auch schon bei den vorherigen Vernehmungen dabei. Mir fallen Widersprüche auf, aber das scheint nicht weiter thematisiert zu werden.
Man merkt ja auch jetzt wieder diese Unterbrechung jetzt. Man hängt sich an einen Flyer von der AfD auf. Ja, also so richtig kritische Fragen. Ich bin überrascht, die BSW, dass die eigentlich auch diese entscheidenden Fragen stellen. Also das finde ich, ist schon gut. Wobei ja das große Thema ja noch ganz fehlt. Das ist diese Impfpflicht und dieser Impfstoff mit den Nebenwirkungen. Ne? Also aus meiner Sicht müsste doch mal aufgearbeitet werden. Die wissen doch ganz genau, wer welchen Impfstoff bekommen hat und welche Komplikationen und Nebenwirkungen sind gekommen. Das wäre doch mal eine wichtige Frage.
Konnte Herr Drosten Sie überzeugen?
Nein. Er kann mich nicht überzeugen.
Was hat Sie nicht überzeugt?
Im Prinzip sein ganzes Auftreten. Und ich habe das auch während Corona und danach das alles da mitgekriegt. Ich bin damit nicht einverstanden.
Ich bin eigentlich fassungslos, was Herr Drosten angeht. Also der behauptet in einem Satz, es gibt keine Fragmente, es gibt nur vollständige und dann gibt es doch wieder Fragmente. Aber ganz steil fand ich die Aussage, Kinder sind so schlimm, weil Kinder haben unter ihresgleichen Kontakt zu den Eltern, zu den Großeltern. Im Gegensatz zu den Großeltern, die ja nur untereinander Kontakt haben und nicht zu den Kindern. Also dann frage ich mich, welche Großeltern sind jetzt bei den Enkeln und fehlt da nicht? Also der Mann ist absolut verwirrend. Ich denke, er hat immer recht. Er hat ja auch immer zitiert, andere Experten haben andere Meinungen. Die stimmen natürlich alle nicht. Er ist sehr anstrengend. Also nein, es ist für mich sehr anstrengend, ihm zuzuhören. So ist besser.
Frau Biebrach von dem BSW hat ihn mit dem Satz konfrontiert, mit seinem vergangenen Satz, den er 2014 in einem Interview geäußert hat, dass der PCR-Test nicht die Infektion nachweise, sondern das Virus. War aus Ihrer Sicht seine Erklärung dafür, für diesen Widerspruch, plausibel?
Nee, auch diese Aussage war für mich nicht plausibel. Genauso wie ich nicht verstehe, wie jemand im Januar sagen kann, es ist ein ganz neuer Virus, völlig unerkannt und keine Immunität in der Bevölkerung vorhanden, weil es ja ganz neu ist, aber hat sofort einen PCR-Test, wo er garantieren kann, dass der so genau ist, dass der genau auf diesen spezifischen Virus anspringt. Also auch das ist für mich, ist es neu oder wusste er schon alles?
Was sagen Sie zum Gegenvorwurf, den er der AfD gemacht hat, insbesondere Herr Prantl, nämlich, dass er bzw. die AfD die Bevölkerung verhetze gegenüber der Wahrheit?
Nee, das ist absolut zurückzuweisen. Und was ich auch zurückweise, ist, dass er jetzt, sage ich mal, hier den also das gute Gewissen hervorkehrt. Also diese Auswirkungen der Maßnahmen, sage ich mal, die sind real. Die haben auch, sage ich mal, Leben verändert. Also Menschen, die jetzt nicht bei Beerdigungen Abschied nehmen konnten, was nie wieder nachzuholen ist. Kinder, die nicht in der Schule, die jetzt Störungen haben, im Prinzip, wo man jetzt therapieren muss. Das sind alles jetzt reale Schäden, die entstanden sind, auch durch diese Corona-Politik, die er auch mit verkörpert hat, egal wie wirklich schuldig er in dem Sinne ist.
Herr Barz, ein finaler Eindruck.
Ja, das war interessant, aber es war natürlich auch so wie erwartet. Herr Drosten ist ein Profi, ein Vertriebsprofi. Ich würde ihn gern mein altes Auto verkaufen lassen. Ich würde Bestpreise erzielen. Und wenn der Käufer nach 3 Monaten wiederkommt und sagt, hier ist alles auseinandergefallen, dann hätte er super Argumente, um dem Verkäufer nochmal 1.000 Euro aus dem Portemonnaie zu ziehen. Also es ist unglaublich, wie er sich winden kann und aus jeder Frage rauskommt und man nach wenigen Sätzen sich disziplinieren muss und sagen, was war jetzt eigentlich die Frage und was ist jetzt eigentlich seine Antwort? Das ist unglaublich. So ganz einfache Fragen. Haben Sie den Lockdown empfohlen oder haben Sie keinen Lockdown empfohlen? Und dann schwurbelt er da 10 Minuten rum und man fragt sich, hat er jetzt ja oder nein gesagt? Man weiß es nicht. Also das ist der Profi schlechthin, Marketingabteilung für alle ein Vorbild, würde ich sagen. Aber dass er damit durchkommt, ist eigentlich verrückt. Ne? Also der Bürger sitzt da oben auf der Tribüne und schüttelt oft mit dem Kopf, dass das möglich ist in Deutschland.
Jetzt haben Sie doch einige Erfahrungen auch als Besucher und Sachverständiger diverser Enquetten gesammelt. Wie würden Sie hier die Ausschussatmosphäre beschreiben? Ist sie konstruktiv für die Aufarbeitung?
Ja, ich frage mich, ob das wirklich das schärfste Schwert ist, das wir haben, diese Untersuchungsausschüsse in dieser Form. Also man sagt ja immer, der Untersuchungsausschuss ist das scharfe Schwert und die Enquete-Kommission das nicht so scharfe. Aber auch der Untersuchungsausschuss in dieser Form, frage ich mich, ob das nützlich ist. Weil so ein Selbstdarsteller wie Herr Drosten kann einfach seine Show abziehen und der Abgeordnete wird weichgespült und geht dann zur nächsten Frage über. Also es ist nichts Greifbares dabei, weil natürlich auch die Abgeordneten nicht die Fachprofis sind. Also eigentlich muss da ein knallharter Fachprofi die Gegenfrage stellen, muss nochmal sagen, Sie haben gerade das gesagt, darf ich das nochmal zusammenfassen? Meinen Sie das? Ist das wirklich so und so? Da muss man dann fachlich reingehen und das kann natürlich ein Abgeordneter nicht leisten. Ich habe mich gefreut, dass das BSW heute einige kritische Nachfragen gemacht hat und genau das auch mal an manchen Stellen gemacht hat, aber dann wird es natürlich fachlich und dann hält Herr Drosten wieder einen 10-Minuten-Monolog und dann ist es wieder, verschwimmt es wieder und man geht zur nächsten Frage über. Und Herr Prantl hat das auch ganz gut gemacht und da gab es ja auch ein paar kritische Momente heute in der Kommission, im Untersuchungsausschuss. Aber Sie fragten nach der Kultur und da habe ich wirklich mehrere Enquete-Kommissionen jetzt gesehen und Untersuchungsausschüsse und da gibt es Unterschied wie Tag und Nacht. Und Tag ist in dem Fall Brandenburg. Die Enquete-Kommission in Brandenburg, da erlebe ich ein ganz anderes Klima und ganz andere konstruktive Atmosphäre, wo man auch dann fachlich nachbohrt und in die Tiefe geht. Und das, gerade die letzte Sitzung vom letzten Freitag ist da ein positives Beispiel. Und wenn ich das erwähnen darf, meine Analyse ist die, in Brandenburg ist es deshalb möglich, weil die Sachverständigen untereinander diskutieren. Also das, was mir genau hier fehlt, passiert in Brandenburg. Und in der letzten Sitzung haben die Sachverständigen aller Fraktionen Vorträge gehalten und haben dann untereinander Fragen gestellt. Und dann geht es in die Tiefe und dann kommen wir da viel weiter und Guckt euch den Livestream von Brandenburg an. Der ist 5 Jahre auf der Landtagsseite, glaube ich, einsehbar. Gerade der Vortrag von Professor Krüger, der ja der Vorgänger ist von Herrn Drosten, das Gegenteil oder in vielen Punkten ganz andere Töne, als Herr Drosten heute angesprochen hat. Also ich wünschte mir einen Professor Krüger hier im Untersuchungsausschuss, der dann reagiert auf die Ausflüchte, wenn Sie mich fragen, von Herrn Drosten. Und dann ist es eine Aufarbeitung, die der Bürger vielleicht dann gerne verfolgt und sich wiederfinden kann. Ne?
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Ja, andere Fraktionen konnte ich leider nicht vor die Kamera kriegen. Das war ohnehin schon sehr sportlich, weil zwischen der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung zeitlich kein Spielraum besteht. Die Pausen sind jetzt noch kürzer, sodass man als Journalist keine Möglichkeit hat, die einzelnen Fraktionen zu interviewen, leider.